Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mantrailing Time to Shine. Und heute geht es tatsächlich darum, um Time to Shine, nämlich um Orientierung für alle, deren Ziel Wohlbefinden und Präzision ist. Also wie man ein passendes Mantrailing-Angebot erkennen kann. Mantrailing wird inzwischen an vielen Orten angeboten, doch Mantrailing ist nicht gleich Mantrailing. Trainingsangebote unterscheiden sich teilweise sehr deutlich darin, welche Ziele sie verfolgen und wie das Training gestaltet wird. Und für Hundemenschen ist das von außen gar nicht so leicht zu erkennen. Wenn du ein Mantrailing-Training suchst, bei dem präzises Arbeiten und Wohlbefinden zusammengedacht werden, dann lohnt sich ein genauer Blick auf den Aufbau, die Atmosphäre und den Umgang mit den Teams. In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir, worauf du achten kannst, um ein Trainingsangebot zu finden, das dann wirklich zu dir und deinem Hund und deinem Ziel passt. Das Angebot an Mantrailing-Training ist bunt und vielfältig. Damit du ein Training finden kannst, das also wirklich zu dir und auch zu deinem Hund passt, brauchst du zunächst Klarheit über dein eigenes Ziel. Was erwartest du vom Training? Was möchtest du erreichen? Und wie möchtest du es erleben? Und wie soll dein Hund es erleben? Denn je nach Ausrichtung werden im Training unterschiedliche Wege gegangen. Wenn das Ziel eines Trainingsangebotes nicht mit deinem eigenen Ziel übereinstimmt, dann sagt das, vom grundsätzlichen Umgang mit dem Hund einmal abgesehen, nicht unbedingt etwas über die Qualität des Trainings aus. Die entscheidende Frage lautet also, warum möchtest du mit deinem Hund trailen? Was sind deine Ziele? Und wenn du hier kurz stockst und denkst, was ist eigentlich mein Ziel? Dann habe ich auf meiner Webseite bei dem dazugehörigen Blogartikel ein kurzes Quiz, mit dem du das in 3 Fragen schnell klären kannst. Was genau dein Ziel ist und auch, wo du bereit bist, Kompromisse einzugehen und wo nicht. In dieser Folge möchte ich mich jetzt darauf konzentrieren, wie du ein passendes Trainingsangebot erkennen kannst, wenn du dir präzises Mantrailing verbunden mit Wohlbefinden für Mensch und Hund wünschst. Wohlbefinden und Präzision gehören zusammen. In der letzten Podcast-Folge habe ich mit Gerd Schreiber über Enrichment gesprochen und über Training, das mehr sein kann als eine Beschäftigungseinheit. Beschäftigung als Enrichment bedeutet nicht einfach nur, einem Hund eine Aufgabe zu geben. Es geht darum, sie so zu gestalten, dass sie Bedürfnisse berücksichtigt, Sicherheit gibt und Entwicklung ermöglicht, sowohl für den Hund als auch für den Menschen. Ein hilfreicher Kompass dafür ist das LIFE-Modell. Es beschreibt einen Ansatz, bei dem 2 Dinge gleichzeitig im Blick bleiben. Das Ziel, das wir im Training erreichen möchten, also präzises Mantrailing, und das Erleben des Weges dorthin, also Wohlbefinden. Gerade beim Mantrailing ist dieser Zusammenhang besonders wichtig, denn die Aufgabe ist anspruchsvoll. Sie verlangt Konzentration, Gedächtnisleistung und sie findet in einer komplexen Umgebung zusammen mit dir, Teampartner, Mensch statt. Damit ein Hund diese Aufgabe wirklich lösen kann, braucht er nicht nur eine kleinschrittige Hinführung, sondern auch einen Rahmen, in dem er sich sicher fühlen und handlungsfähig bleiben oder werden kann. Und hier zeigt sich etwas Entscheidendes. Präzision und Wohlbefinden sind beim Mantrailing keine Gegensätze. Im Gegenteil. Ein Training, das beides im Blick behält, schafft die Grundlage dafür, dass Hunde eine Aufgabe zuverlässig lösen können und dass sie diesen Weg gerne gehen. Zusätzlich haben sie die Erwartungssicherheit, ohne Verlust der Belohnung auch aus der Aufgabe aussteigen zu können. Und wenn das auch dein Ziel ist, dann stellt sich natürlich die nächste Frage: Woran erkennst du ein Trainingsangebot, das genau diesen Weg verfolgt? Wenn du also herausfinden möchtest, ob ein bestimmtes Mentrailing-Angebot wirklich zu deinem Ziel passt, lohnt es sich, das Training einmal als Ganzes zu betrachten. Nicht nur die Phase, in der der Hund auf dem Trail arbeitet, sondern alles, was davor und auch danach passiert. Denn ein Training beginnt nicht erst mit dem Ansetzen am Geruchsartikel und es endet auch nicht mit dem Finden der Zielperson. Organisation, Vorbereitung, Ankommen im Training, die Art der Heranführung an die Aufgabe, der Umgang mit Schwierigkeiten, die Nachbesprechung und ja auch das gesamte Gruppenerlebnis gehören genauso dazu. Und all diese Elemente geben dir Hinweise darauf, wie ein Training gedacht ist und wie es gestaltet wurde. Betrachten wir ein Training nun gedanklich Schritt für Schritt durch die Enrichment-Brille. Denn wenn dein Ziel darin liegt, präzises Mentrailing und Wohlbefinden miteinander zu verbinden, zeigt sich hier oft sehr deutlich, ob ein Angebot für dich passt. Beginnen wir mit der Organisation und der Vorbereitung. Noch bevor das allererste Training stattfindet, verrät bereits die Organisation eines Angebotes viel über dessen Ausrichtung. Gibt es eine Möglichkeit, sich vorab über das Training zu informieren? Also bereits als Entscheidungshilfe, ob es für dich passend ist? Kannst du jederzeit in das Training einsteigen oder musst du warten, bis ein Platz frei wird? Und hast du die Möglichkeit, dich vor der Praxis auch extra mit der Theorie zu befassen? Wie ein Training geplant und vorbereitet wird, zeigt, welches Verständnis von Lernen dahinter steht. Wird erklärt, was heute trainiert werden soll und warum? Gibt es Raum für Fragen? Oder wird erwartet, dass alle einfach mitmachen und schon wissen, wie es läuft? Auch die Struktur des Angebots selbst spielt eine Rolle. Manche Angebote lassen mehr Spielraum, zum Beispiel bei der Wahl der Trainingseinheiten, also wann und wie oft, oder auch der Trainingsorte. Das kann für Teams hilfreich sein, wenn Training zum Alltag von Mensch und Hund passen muss, also wenn es nicht so ganz einfach ist, ein Training in den Alltag unterzubringen, und zwar sowohl was die Termine als auch die Trailorte angeht. Wie wichtig diese organisatorische Flexibilität ist, kann natürlich von Team zu Team unterschiedlich sein. Für manche Menschen sind feste Termine gut planbar, andere brauchen mehr Spielraum, um Training gut in ihren Alltag integrieren zu können. Ein weiterer Aspekt ist der zeitliche Rahmen des Trainings. Wie lang dauert eine Einheit? Wie viel Zeit bleibt, um anderen Teams zuzuschauen, Fragen zu stellen oder Zusammenhänge zu verstehen? Denn gerade das Beobachten anderer Teams kann wirklich sehr wertvoll sein. Es hilft zu sehen, wie unterschiedlich Hunde arbeiten, wie TrainerInnen reagieren und wie mit verschiedenen Situationen umgegangen wird. All diese organisatorischen Rahmenbedingungen wirken auf den ersten Blick vielleicht nebensächlich. Tatsächlich prägen sie aber stark, wie Training erlebt wird und wie gut es sich an die Bedürfnisse der einzelnen Teams anpassen kann. Gerade wenn dein Ziel darin liegt, präzises Arbeiten und Wohlbefinden miteinander zu verbinden, lohnt es sich, auch auf diese äußeren Strukturen zu achten, denn sie bilden den Rahmen, in dem das eigentliche Training stattfindet. Und je flexibler ein Training organisiert ist, desto leichter kann es auch an besondere Bedürfnisse von Menschen und Hunden angepasst werden. Neben der Organisation prägt auch die Atmosphäre innerhalb einer Trainingsgruppe sehr stark, wie ein Training erlebt wird. Schon der Beginn kann Hinweise geben. Gibt es einen gemeinsamen Start, bei dem alle kurz zusammenkommen? Und einen gemeinsamen Abschluss, der den Trainingstag für alle abrundet? Auch der Umgangston spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wie wird mit den Menschen gesprochen, die mit ihren Hunden trainieren? Werden sie unterstützt und ermutigt? Oder entsteht eher Druck, möglichst schnell alles richtig zu machen? Ebenso aufschlussreich ist die Sprache über die Hunde. Wird Verhalten wertschätzend beschrieben und erklärt oder fallen schnell Etiketten und Zuschreibungen? Werden Schwierigkeiten gemeinsam eingeordnet oder wirkt es eher so, als müsse ein Team einfach funktionieren? Wird der Hund mit seinen Bedürfnissen im Training als gleichwürdig betrachtet oder gibt es eine klare Hierarchie zugunsten der Bedürfnisse des Menschen? Ein Training, das Wohlbefinden und präzises Arbeiten miteinander verbinden möchte, schafft in der Regel einen Rahmen, in dem Hunde und Menschen Sicherheit bekommen. Dazu gehört auch, dass nicht nur auf das geschaut wird, was noch nicht so toll läuft, sondern auch auf das, was bereits gut funktioniert und das auch klar zu benennen, also zu loben, zu feiern und sich gemeinsam darüber zu freuen. Und wenn Kritik geäußert wird, stellt sich die Frage, wie sie vermittelt wird. Hilft die Kritik dabei, das Verhalten besser zu verstehen und neue Lösungswege finden? Oder bleibt sie bei der bloßen Feststellung, dass etwas nicht gut oder nicht richtig war? Und schließlich zeigt sich in der Gruppe selbst viel über die Atmosphäre eines Trainings. Wirkt es wie eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam lernen möchten und gemeinsam eine gute Zeit haben und sich gegenseitig wertschätzend unterstützen? Oder ist es eher eine Abfolge einzelner Teams, die nacheinander ihre Aufgabe erledigen? Denn gerade diese sozialen Aspekte sind für das Gesamterleben durchaus wichtig. Wird das Lernen als gemeinsamer Prozess erlebt oder handelt es sich eher um Wettbewerb? Sich sicher gesehen und mit der Gruppe verbunden zu fühlen, gehört zu grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Auch der Moment, in dem Teams im Training ankommen, sagt viel über die Ausrichtung eines Angebots aus. Wie wird das Ankommen organisiert? Gibt es klare Absprachen darüber, wie Hunde vorbereitet ins Training kommen sollen? Zum Beispiel, dass sie vorher ausreichend Gelegenheit hatten, sich zu lösen und sich kurz zu orientieren? Und wissen die TeilnehmerInnen bereits im Vorfeld, wie der Ablauf am Treffpunkt gedacht ist? Denn solche Absprachen sorgen dafür, dass ein möglichst hohes Maß an Sicherheit für die Teams geschaffen werden kann, bevor sie in eine anspruchsvolle Aufgabe starten. Und ebenso hilfreich ist es, wenn für die Teams transparent ist, wie der Ablauf des Trainings geplant ist, also eine Reihenfolge. Die Angabe dieser Reihenfolge der Starts gibt klare Orientierung für alle. Wer ist wann für wen Zielperson? Und wann startet der eigene Hund? Gerade beim Mantrailing spielt auch die Tagesform eine Rolle. Hunde und Menschen bringen an jedem Trainingstag unterschiedliche Voraussetzungen mit. Ein kurzer Austausch zu Beginn kann helfen, einzuschätzen, wie es dem Team gerade geht und ob besondere Umstände berücksichtigt werden sollten. Daran zeigt sich oft auch, wie flexibel ein Training gestaltet wird. Bleibt die Aufgabenstellung für alle gleich oder wird sie an diese aktuelle Situation eines Teams angepasst? Wird gemeinsam überlegt, was an diesem Tag sinnvoll ist oder folgt das Training einem festen Ablauf, unabhängig davon, wie es Hund und Mensch gerade geht? Solche scheinbar kleinen Momente zu Beginn eines Trainings geben oft wichtige Hinweise darauf, wie aufmerksam auf die Bedürfnisse der Teams geschaut wird und wie viel Raum es gibt, Training an die jeweilige Situation auch wirklich anzupassen. Jetzt kommen wir zum Kernstück des Trainings, dem Trail selbst. Schon die Vorbereitung des einzelnen Trails ist relevant. Wird der Trail für das jeweilige Team individuell geplant oder arbeiten alle Teams denselben Trail aus? Wie sorgfältig wird mit dem Geruchsträger umgegangen und wie wird er dem Hund präsentiert? Gerade der Start eines Trails sagt viel über die Gestaltung eines Trainings aus. Wie verhalten sich die Hunde am Startpunkt? Wird dort Druck auf die Hunde ausgeübt oder bekommen sie Unterstützung? Welche Atmosphäre entsteht in diesem Moment? Wird das Startritual an das jeweilige Team angepasst oder muss sich das Team einem festen Startritual anpassen? Auch unterwegs lässt sich vieles beobachten. Welche Rolle nimmt die Trainerin ein? Begleitet sie das Team unterstützend und hilft dabei, das Verhalten des Hundes einzuordnen? Oder wirkt die Begleitung eher wie eine Prüfinstanz, die bewertet, ob Hund und Mensch richtig arbeiten? Wird der Hund auf dem Trail unterstützt, wenn er Hilfe braucht? Oder ist er weitgehend auf sich allein gestellt? Werden Zusammenhänge erklärt? Wird das Verhalten des Hundes in Beziehung zum Verlauf des Trails gesetzt? Werden mögliche Einflüsse aus der Umgebung oder aus dem Trailverlauf gemeinsam betrachtet? Auch das Tempo des Teams kann Hinweise geben. Wie schnell ist das Team unterwegs? Sucht der Hund fokussiert oder sind viele große ausschweifende Bewegungen zu sehen? Bekommt das trailende Team Sicherheitshinweise in Bezug auf die Umwelt, etwa zu Autos, RadfahrerInnen, anderen Hunden oder Katzen? Und Unterstützung beim Schaffen dieser Herausforderungen? Oder ist das allein Aufgabe des trailenden Teams? Auch die Verbindung über die Leine spielt eine Rolle. Welche Funktion hat die Leine im Training? Ist sie lediglich eine Sicherung im öffentlichen Raum oder auch eine fühlbare Verbindung zwischen Mensch und Hund? Wird erklärt, wie das Handling der Leine gedacht ist und warum es so umgesetzt wird? Und bleibt der Hund mit seiner Suchaufgabe dabei in Verbindung mit seinem Menschen oder wirkt es eher so, als würde er am anderen Ende der Leine sich selbst überlassen? Auch der Rahmen um das arbeitende Team herum spielt eine Rolle. Kann die Gruppe den Trail begleiten, sodass sie andere Teams beobachten und lernen können? Und wird dabei gleichzeitig immer noch gewährleistet, dass das arbeitende Team nicht beeinträchtigt wird? All diese kleinen Beobachtungen ergeben zusammen ein recht klares Bild davon, wie das Mentrailing-Training verstanden wird und welche Rolle Unterstützung, Sicherheit und gemeinsames Lernen im Training spielen. Gerade in Momenten, in denen etwas nicht so läuft wie geplant, zeigt sich besonders deutlich, wie Training verstanden wird. Was passiert, wenn ein Hund den Trail nicht weiter ausarbeitet? Wenn er stehen bleibt und sich mit der Umwelt auseinandersetzt? Oder wenn er an einem Entscheidungspunkt nicht weitergeht und sich an seinen Menschen wendet? Solche Situationen können viele Ursachen haben. Der Trail war zu schwer, die Umgebung zu anspruchsvoll, der Zeitpunkt ungünstig, der Hund noch nicht mutig genug zu führen. Interessant ist daher weniger, ob solche Situationen auftreten, sondern wie damit umgegangen wird. Wird Druck aufgebaut, damit der Hund die Aufgabe weiterführt? Oder wird zunächst geschaut, welche Gründe hinter dem Verhalten stehen könnten und nach Lösungen gesucht, wie der Hund von sich aus weitermachen kann? Wird das Verhalten des Hundes als Fehler interpretiert oder als Hinweis darauf, dass an der Gestaltung des Trails etwas angepasst werden muss? Gerade im Mentrailing als Enrichment gehört dazu auch ein anderer Blick auf die Aufgabe selbst. Sie ist nämlich ein Angebot an den Hund. Ein Angebot, das er annehmen, unterbrechen, aber auch beenden kann, ohne den Verlust der Belohnung zu riskieren. Auch die Sprache, mit der solche Situationen beschrieben werden, verrät viel über die Haltung im Training. Wie wird erklärt, wenn ein Hund sich unterwegs mit anderen Gerüchen beschäftigt, also eben dieses Privatschnuppern? Wird das Verhalten als Ungehorsam oder Verweigerung beschrieben oder als Information darüber, was für den Hund in diesem Moment gerade möglich oder auch wichtiger ist? Übrigens, Privatschnuppern ist eine Information über Bedürfnisse und Motivation. Es ist kein Fehlverhalten. Auch der Moment des Findens und das Anzeigeverhalten geben Hinweise darauf, wie das Training verstanden wird. Wie wird dieser Moment gestaltet? Wird ein möglicher Motivationskonflikt für den Hund verhindert, also dass er gerne den Jackpot möchte, aber sich nicht zu der Person hintraut, oder dass er den Jackpot gerne möchte, ihm das Hinsetzen aber Schmerzen bereitet? Wird also auf ein fixes Anzeigeverhalten bestanden oder reicht ein individuell erkennbares Anzeigeverhalten? Ein weiterer Blick lohnt sich auf die Rolle der TrainerInnen. Greifen Sie ein, wenn ein Mensch sich auf dem Trail ungünstig für den Hund verhält? Und wenn ja, wann und wie geschieht das? Also wird erst hinterher kritisiert, was schiefgelaufen ist, oder wird aktiv eingegriffen und das Team unterstützt, um ein ungünstiges Einwirken auf den Hund zu verhindern, um es abzumildern, um den Hund und den Menschen gut aus der Situation wieder rauszubekommen? Gerade die Situationen, in denen es nicht wie geschmiert läuft, zeigen sehr deutlich, welche Rolle Fehler im Training spielen. Als Anlass für Druck oder als Information für die nächste Trainingsentscheidung. Kommen wir zum Rückweg und zur Nachbesprechung. Denn nach dem Finden der Zielperson ist das Training noch nicht beendet. Der Rückweg und die Nachbesprechung gehören genauso zur Trainingseinheit wie der Trail selbst. Denn viele Hunde sind am Ende eines Trails in einer ziemlich hohen Erregungslage. Und wie wird damit umgegangen? Wird das Team dabei unterstützt, den Rückweg so zu gestalten, dass dieser Erregungslage Rechnung getragen wird? Oder muss der Hund sofort von 100 auf 0 herunterfahren? Ist in dieser Trainingsplanung überhaupt genügend Zeit und Raum vorgesehen, damit das Team den Rückweg so gestalten kann, dass der Hund bestmöglich auf die bevorstehende Pause vorbereitet wird? Oder entsteht Zeitdruck, weil das nächste Team bereits wartet? Ebenso wichtig ist auch der Zeitpunkt der Nachbesprechung. Wird sie so gelegt, dass sie für Hund und Mensch gut passt? Also, dass der Mensch aufnahmefähig ist und nicht noch mit seinem Hund beschäftigt ist? Und auch andererseits, dass es für den Hund passt und er nicht in einer Situation ausharren muss, bei der für ihn auf der Stelle warten gerade keine gute Lösung ist. Denn die Gestaltung dieser Übergänge entscheidet mit darüber, wie das Training als Ganzes vom Hund verarbeitet wird. Und auch diese Phase zeigt eben, ob neben der Aufgabe selbst auch die emotionalen Zustände des Hundes im Blick bleiben. Kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich der Fachkompetenz im Mentrailing. Denn die gute Absicht ist nur der Anfang. In meiner Folge und in meinem Artikel über Mentrailing als Enrichment habe ich bereits eine Aussage aufgegriffen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, nämlich folgende: TrainerInnen, die ihre Teams nicht für Einsatz oder Wettkampf ausbilden, müssen sich mit Mentrailing nicht so gut auskennen. Ich habe damals schon gesagt, dass ich das anders sehe, und zwar ganz anders. Denn wenn Mentrailing als Enrichment gedacht ist, dann verschiebt sich der Maßstab. Der Erfolg eines Trails wird dann nicht mehr allein daran gemessen, ob oder wie schnell eine Person gefunden wurde oder welche Strecken ein Hund trailen kann oder welche Herausforderungen er meistern kann, sondern auch daran, wie sich der Hund dabei fühlt. Damit wird ein klares Verständnis der Aufgabe selbst umso wichtiger und der Faktoren, die sie für den Hund leichter oder schwieriger machen. Die gute Absicht, den Leistungsgedanken fallen zu lassen und nur auf Wohlbefinden zu achten, ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Aber sie allein reicht nicht aus, um Mentrailing so zu gestalten, dass es für Hunde wirklich bereichernd sein kann. Erst fundiertes Wissen macht diesen Weg sicher und nachhaltig. Mentrailing wird nicht umsonst als die Königsdisziplin der Nasenarbeit bezeichnet. Es handelt sich um eine Match-to-Sample-Aufgabe, bei der der Hund mit einem sehr komplexen Geruch arbeitet, nämlich dem Individualgeruch eines Menschen. Er muss sich diesen umfassend einprägen und über längere Zeit im Gedächtnis behalten können. Er muss eine zu diesem individuellen Geruch passende Spur in einer sich ständig verändernden Umgebung verfolgen. Gleichzeitig ist er über die Leine mit seinem Menschen verbunden und bewegt sich in einem Umfeld, das wir nie vollständig kontrollieren können. Damit Hunde diese Aufgabe sicher verstehen und dann auch erfolgreich ausführen können, braucht es eine sehr sorgfältige Gestaltung des Trainings. Die Trails müssen so geplant werden, dass ihr Schwierigkeitsgrad zum jeweiligen Team passt. Und sie müssen so aufgebaut sein, dass der Hund die Aufgabe Schritt für Schritt verstehen und umsetzen kann. Und gerade dann, wenn Mantrailing wirklich gezielt als Enrichment gedacht ist, bekommt die Frage, wie der Hund das Training erlebt, die zentrale Bedeutung. Und dafür reicht Erfahrung im Trailen alleine nicht immer aus. Ebenso wichtig sind Kenntnisse über Lernverhalten, über Ausdrucksverhalten von Hunden und über die Gestaltung von Training, das Sicherheit, Orientierung und Handlungsfähigkeit ermöglicht. Und über die 5 Säulen des Enrichment, die Grundlage für Wohlbefinden im Hundeleben darstellen. Umgekehrt können TrainerInnen, die bereits viel Erfahrung im Lesen von Hunden, in Lerntheorie oder in Verhaltenstraining haben, oft sehr schnell ein gutes Gespür für diese Form des Mantrailings entwickeln, wenn sie sich eben intensiv mit den Besonderheiten dieser Suchaufgabe vertraut machen. Mantrailing als Enrichment verbindet deshalb mehrere Fachbereiche miteinander. Wissen über das Trailen selbst, über die Lernprozesse und über Verhalten und Ausdrucksverhalten von Hunden. Dazu kommt noch eine weitere Ebene, die Fähigkeit, dieses Wissen verständlich zu vermitteln. Denn Training besteht nicht nur aus gelegten Trails. Menschen müssen verstehen können, was ihre Hunde gerade tun, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und wie sie ihre Hunde sinnvoll unterstützen können. Gute Mantrailing-TrainerInnen begleiten deshalb nicht nur Hunde beim Suchen, sondern auch Menschen beim Lernen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Trainingssituationen individuell anzupassen. Hunde bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, in Temperament, Erfahrung, Sicherheit im Umgang mit Umweltreizen oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Und gute TrainerInnen entwickeln deshalb Strategien, um für verschiedene Teams passende Lösungen zu finden. Sie können Aufgaben vereinfachen, Rahmenbedingungen verändern oder andere zielführende Anpassungen im Training vornehmen, damit ein Hund die Aufgabe verstehen und erfolgreich gerne bewältigen kann. Fehlt eines dieser Elemente, kann es passieren, dass Hunde die Aufgabe nicht klar verstehen oder regelmäßig mit Situationen konfrontiert werden, die sie überfordern. Gerade deshalb lohnt es sich, bei der Wahl eines Trainingsangebotes auch auf die fachlichen Hintergründe zu achten. Die AbsolventInnen der IBH TrainerInnen-Weiterbildung Mantrailing mit Schwerpunkt Enrichment, die ich federführend leite, erfüllen alle diese Kriterien. Genauso wie die TrainerInnen aus meiner Membership. Wo du diese findest, verlinke ich dir in den Shownotes. Als Hundemensch musst du all diese fachlichen Hintergründe nicht selbst im Detail beherrschen. Aber es hilft, eine Grundlage zu haben, worauf es im Training ankommt und welche Fragen sinnvoll sind. Und genau darum geht es in meinem Buch. Zusammenhänge verständlich zu machen, damit du Trainingsangebote besser einordnen, Antworten hinterfragen und deine Entscheidungen bewusst treffen kannst. Denn Wissen schafft Entscheidungsfähigkeit. Um also ein passendes Angebot für dich zu finden, darfst du Fragen stellen und du darfst auch Antworten erwarten mit Tiefgang. Sätze wie, das macht man beim Mantrailing ebenso, helfen dir einfach wenig. Sie erklären nichts und sie machen es schwer, Zusammenhänge zu verstehen. Dabei ist genau dieses Verständnis wichtig, um Trainingsangebote richtig einordnen zu können, um zu erkennen, was zu dir und deinem Hund passt und welche Wege ein Anbieter verfolgt und welche Wege es überhaupt gibt. Ob dein Ziel deckungsgleich ist mit dem Ziel des Anbieters. Wissen schafft hier Entscheidungsfähigkeit. Es hilft, Beobachtungen einzuordnen, Fragen zu stellen und Trainingsangebote bewusst auszuwählen. Und es kann auch Mut machen, eigene Wünsche ernst zu nehmen. Mentrailing kann auf unterschiedliche Weise gestaltet werden und es ist völlig in Ordnung, sich ein Training zu wünschen, das zu deinen eigenen Zielen und zu deinem eigenen Hund passt. Und genau mit diesem Ziel ist mein Buch entstanden. Mein Buch Mentrailing, mehr als Suchen, Wohlbefinden als Wegweiser. Es bietet eine verständliche Einführung in die Grundlagen des Mentrailings und betrachtet diese Sucharbeit konsequent durch die Enrichment-Brille. Also mit dem Fokus darauf, wie Training so gestaltet werden kann, dass präzises Arbeiten und Wohlbefinden Hand in Hand gehen. Das Buch richtet sich an Hundemenschen, die für sich und ihren Hund passendes Mentrailing-Training finden möchten. Und es richtet sich ebenso an TrainerInnen, die eine fundierte Empfehlung aussprechen möchten. Gerade dann, wenn sie vielleicht selbst nicht Fachleute im Bereich Mentrailing sind. Es erscheint Ende März 26 im Katmos Verlag. Ich verlinke dir die Seite zum Buch auf meiner Website natürlich auch in den Shownotes. Und in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge kannst du auch einen kleinen Blick ins Buch werfen. Du kannst in einem Flipbuch durch ein paar Seiten tatsächlich richtig durchblättern und lesen. Ja, mein Fazit. Unterschiedliche Ziele brauchen unterschiedliche Wege. Manchmal entstehen Diskussionen über Mentrailing schlicht deshalb, weil Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf dieselbe Situation schauen. Für die eine Person eindeutig eine 9, ist für die andere Person eindeutig eine 6. Beide betrachten dieselbe Situation nur aus einer anderen Blickrichtung. Und beide haben sie aus ihrer Perspektive recht. Auch beim Mentrailing spielen Perspektiven eine Rolle. Denn je nachdem, welches Ziel mit dem Training verfolgt wird, entstehen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Trainingseinheit aufgebaut sein sollte. Und wer Mentrailing als Einsatzaufgabe betrachtet, wird andere Schwerpunkte setzen. Und jemand, der mit sportlichem Ehrgeiz drangeht, wird auch andere Schwerpunkte setzen, als jemand, für den die Sucharbeit vor allem eine bereichernde Beschäftigung für Hund und Mensch sein soll. Und beide Perspektiven führen zu unterschiedlichen Entscheidungen im Training, bei der Gestaltung der Trails, beim Umgang mit Schwierigkeiten oder auch bei der Frage, welche Rolle Wohlbefinden im Training spielt. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, welches Ziel ein Trainingsangebot verfolgt und ob dieser Weg wirklich zu dir und deinem Hund passt. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mentrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mentrailing – Time to Shine.